Und im Business heißt das halt ganz oft so, Erfolge werden klein geredet, ne? Fehler werden überbewertet und vor allen Dingen das Lob, das wird nicht angenommen. Ja, und psychologisch gesehen, da geht es viel weniger um mangelnde Kompetenz, sondern eher um so einen inneren, überkritischen Maßstab.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Willkommen bei Leben ohne Angst. Ich bin Martina Effmann. Ich führe eine Praxis für Psychotherapie, EMDR und Hypnose in Düsseldorf. Ich bin Heilpraktikerin, aber auch Coach, Autorin und ich freue mich, dass du hier bist. Und ich kenne das Business von zwei Seiten. Aus über 25 Jahren Erfahrung, eigener Führungserfahrung. Zuletzt war ich Geschäftsführer in einem Joint Venture zwischen Bertelsmann und Vodafone und aus meiner heutigen Arbeit, nämlich mit Unternehmerinnen, Gründerinnen und Startups. Und in dieser Folge, heute und hier, da sprechen wir über ein Thema, das im Startup-Kosmos, so nenne ich das mal, noch viel zu selten offen benannt wird. Und es ist die Angst. Und mein heutiger Gast, das ist Rainer Geißler, der berät seit wirklich vielen Jahren Startups und junge Unternehmen, begleitet Gründungsprozesse, Wachstum, er begleitet Entscheidungen und erlebt ganz hautnah, was dieser Weg mit Menschen macht. Hallo Rainer.
Hallo liebe Martina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Rainer, bevor wir jetzt einsteigen, so eine ganz kurze Einordnung für alle, die zuhören, weil wir kennen uns ja nicht erst seit gestern, ne? Wir begegnen uns so seit vielen Jahren im Business-Kontext, so immer wieder an so Schnittstellen, ich sag mal, wo so Strategie und Mensch aufeinander trifft.
Stimmt.
Ja, und du begleitest Startups und ich komme aus vielen Jahren Führung und arbeite heute im Coaching und aber auch therapeutisch mit Unternehmerinnen. Und uns beide, da verbindet aber was und deshalb sprechen wir auch heute, weil uns beide verbindet so der Blick hinter die Zahlen, hinter die Pitches, hinter die Visionen, also auf das, was das Ganze mit dem Menschen macht. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, schön, dass du da bist, Rainer.
Danke, ich freue mich.
Ja, Gründen selber wird ja gesellschaftlich oft so ganz viel mit Mut, mit Freiheit und mit Selbstverwirklichung verbunden. Und was dabei selten sichtbar ist, und Studien zeigen, dass Gründerinnen ein deutlich höheres Risiko für Stress, für Angststörungen und für Erschöpfung haben und vor allem in der ganz frühen Phase. Und in meiner Arbeit sehe ich ganz häufig so, Angst zeigt sich natürlich nicht unbedingt sofort als Panik, wo man das sofort erkennt, sondern häufig so als Daueranspannung, Grübeln, Schlaflosigkeit oder so Entscheidungsvermeidung. Und da soll es heute auch drum gehen. Deshalb meine erste Frage an dich, lieber Rainer. Aus deiner Arbeit mit Startups, wenn du da mal so reinfühlst, welche Ängste begegnen dir bei Gründer und Gründerinnen am häufigsten, gerade am Anfang?
Ja, ist tatsächlich so, dass viele Startups-Unternehmen mit sehr vielen Ängsten geprägt sind. Das konnte ich jetzt in den letzten Jahren sehr stark erfahren. Natürlich ist die Wirtschaftslage in der Richtung auch nicht so ganz besonders. Das Risiko ist zu groß. Aber die meisten Ängste, die ich erfahren habe, sind natürlich Finanzgeschichten, die tatsächlich sehr dominant sind, dass man nicht vorher eben mal die entsprechenden Planungen oder auch Netzwerk sich zu Hilfe geholt haben, die gesagt haben, ich mache mal ein Startup-Unternehmen und dann geht das schon. Das ist leider nicht so, das ist Vollbusiness. Dann der zweite Aspekt sind Versagungsängste und tatsächlich Führungsängste.
Ja, also alles wichtige Themen, auf die wir heute zu sprechen kommen, ne?
Ja.
Und also viele der Ängste, über die du auch gerade gesprochen hast, die richten sich ja nach außen, ne? Auf den Markt, auf Entscheidungen und auf Verantwortung, ne? Und klar, der Markt hat sich verändert. Jetzt sind wir beide ja nun leider oder Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, schon einen Schlag älter. Meinst du wirklich, das war zu unserer Zeit früher anders, wenn du das hast, da so drauf?
Ja. Ja, Martina, es war total anders. Also ich kann mich noch dran erinnern. Ich sprich da so vom Wirtschaftswunder noch. Also ist ziemlich lange.
Ja, so alt, so alt sind wir nicht. Nein, also, das, das soll, da bin ich raus.
Ja, okay. Da bin ich auch noch nicht drin. Nein, nein, klar. Aber da ging alles so aufwärts. Ne? Wir
hatten keine Probleme, 70er,
keine Wirtschaftsprobleme, wir hatten keine Alltagsprobleme, wir hatten keine persönlichen Probleme. Da war Wachstum drin und jeder hatte auch ein gutes Gefühl und auch ein positives Gefühl. Deshalb steckte eigentlich die Ängste erst jetzt in der Gegenwart als in der Vergangenheit. Ne? Und ich glaube, das haben wir beide sehr gut erfahren dürfen. Das hat dann auch Spaß gemacht. Und da denke ich auch so drüber nach, was tatsächlich diese positiven Aspekte zum Erfolg geführt haben.
Ja, klar, das macht von außen ganz viel, arbeitet damit, ne? Mhm. Aber spannend ist ja auch, was du gerade gesagt hast, wenn du hast den Markt angeschaut, wie die allgemeine Stimmung war, da gab es diesen Aufschwung. Und heute ist natürlich diese äußeren Unsicherheiten, von denen du eben gesprochen hast, ne? Der Markt ist schwierig, Finanzierung ist schwierig, wir wissen nicht, was ist los auf der Welt. Aber vielfach erlebe ich halt auch, dass viele Gründer so Zweifel haben an ihrer eigenen Kompetenz.
Ja, ja. Ne? Martina hat vollkommen recht. Ne? Die haben eigentlich einen Plan. Ne? Und die haben auch Mut und Risiko. Aber es scheitert manchmal. Also es gibt positive Dinge und es gibt natürlich auch negative Dinge. Ne? Und ich sage immer, so ein Startup-Unternehmen, die brauchen heute wirklich gute Berater oder einen Coach oder ein Teamplayer.
Ja, eigentlich so ein Netzwerk drumherum, ne?
Ja, genau. Ja.
Aber lass uns noch mal eben den Blick auf die eigenen Zweifel, ne? Die Zweifel, die diese Menschen haben und die Gründer manchmal haben, obwohl sie ein gutes Business haben, gute Visionen, gutes Thema. Das nennt man ja heute neudeutsch Imposter-Syndrom. Also so ganz neu ist es nicht, ne?
Ja,
aber
dieses
sogenannte Imposter-Syndrom, das beschreibt das Gefühl, nämlich den eigenen Erfolg, den man vielleicht auch schon hat, nicht verdient zu haben, trotz objektiver Kompetenz. Und da habe ich mal Studien drüber gelesen, stell dir vor, dass nahezu 70%, das muss man sich mal überlegen, ne? Aller 70. Menschen dieses, ja, 70, genau, dieses Gefühl mindestens einmal im Leben erleben. Und ganz besonders häufig halt leistungsorientierte und natürlich auch reflektierte Personen.
Hast du das mal erlebt, Martina?
Na, wenn ich ganz ehrlich bin, doch. Ich kenne das auch ein bisschen von mir.
Ja, ich auch so ein bisschen. Diese Selbstzweifel.
Doch, ich kenne das auch. Und im Business heißt das halt ganz oft so, Erfolge werden klein geredet, ne? Fehler werden überbewertet und vor allen Dingen das Lob, das wird nicht angenommen.
Ja.
Ja, und psychologisch gesehen, da geht es viel weniger um mangelnde Kompetenz, sondern eher um so einen inneren, überkritischen Maßstab, ne? Ja, deshalb meine Frage an dich. Also früher haben wir das ja Hochstapler-Syndrom genannt. Also finde ich ja Imposter schon mal nochmal netter, ne? Aber also tatsächlich, ne? Also wenn man jetzt mal schaut, wie erlebst du das im Alltag? Sind deine Klienten und Klientinnen so offen, dass sie darüber sprechen oder sprechen die darüber, über dieses Syndrom, dass sie sich, oder kannst du sie darauf aufmerksam machen in deinen Beratungsgesprächen?
Ich werde es anders formulieren. Die kennen das zum Teil gar nicht, ne? Aber es ist erkennbar, dass die an diesem Hochstapler-Syndrom, ich sag mal, leiden in der Richtung. Ne? Man darf sie
du
dann
siehst es von außen, ne? Du siehst es von außen. Ja.
Also man kann natürlich in den offenen Gesprächen vieles erkennen und eben halt offen darüber reden. Ne? Weil diese Startups-Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind wissbegierig. Die fragen oder geben auch Selbstkritik rein, ne? Und sagen, ja, oder bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich dann in Anführungsstrichen dieses Imposter-Syndrom? Ne? Und da, denke ich, müssen sich auch noch viele, viele öffnen und das auch eben halt entsprechend annehmen. Aber ich erfahre selber, dass dieses nachher umgesetzt wird, weil die glauben an ihr Ziel, ne? Haben aber trotzdem immer noch Ängste. Ja.
Ja.
Man kann die Angst tatsächlich nicht nehmen. Wir erfahren es ja täglich in anderen Geschichten.
Ja. Ja, und tatsächlich, ne, dieses Imposter-Syndrom, also die Angst, gar nicht so gut zu sein, wie die anderen vielleicht denken, ne? Das betrifft nämlich nicht nur Gründerinnen, sondern tatsächlich auch viele Mütter, stell dir das vor. Mütter. Da würde ich ganz gern. Ja, Mütter. Ja.
Wie denn?
Ja, da würde ich ganz gerne, wenn du mir das gerade gestattest, mal eben auf meine Folge 29 darauf hinweisen. Genau, da habe ich nämlich tatsächlich einen extra Podcast gemacht zum Mom-Imposter-Syndrom. Also wenn du da jetzt zuhörst und vielleicht Gründerin bist oder Mutter oder irgendjemand in dem Umfeld kennst, dann hör dir doch das Thema mal an, wenn du dich dafür vertieft interessierst. Also genau, und das ist im Prinzip relativ ähnlich, weil gerade so kompetente Mütter sich oft unzulänglich fühlen. Die haben dann so einen inneren Zweifel, den man aber auflösen kann. Und es ist im Prinzip das Gleiche wie bei den Gründerinnen.
Ja,
die können
ja,
das, stimmt. Die machen einen super Job. Oder die Gründer, ne? Also dieses männlich-weiblich, das muss ich immer noch üben, ja. Wir meinen immer alle, ne? Wenn wir Gründer alle. Sagen oder Gründerin. Genau,
alle.
Wir meinen alle. Ja, genau. Ja, also wenn man das mal zusammenfassen will, dann ist es ja tatsächlich so, dass gerade so reflektierte und leistungsfähige Menschen, und das sind ja Gründer, ne, die, und die zweifeln oft an sich selbst. Und das ist eigentlich kein Defizit, sondern es ist tatsächlich ein psychologisches Muster, was man auflösen kann. Und deshalb ist es so super, wenn du in deinen Beratungen da auch schon mal den Finger drauf legst, wenn sich so Gründer klein machen und sagen, ach, das war jetzt nur Zufall oder ist doch gar nicht so dolle gewesen, was ich da gemacht habe oder so. Ne?
Ja, wenn man natürlich die Startups-Unternehmen begleiten darf, ist es auch erkennbar, wo es tatsächlich noch fehlt. Und das ist auch gut so. Ne? Sonst würde man ja nicht sagen, ich, Rainer Geister, ich brauche dich jetzt mal in der Richtung, wie würdest du den Weg gehen? Also für mich ist tatsächlich der Schritt in so ein Cyber-Unternehmen unglaublich mutig und mit Respekt zu behandeln.
Der Schritt von dir, dort einzugehen, oder? Wenn die dich anfragen, oder habe ich jetzt nicht ganz verstanden, welchen
Ja, genau. Also wenn man reingeht, ne, dass man sagt, okay, es gibt ja Startup-Unternehmen, die sagen, ich brauche dich mal, ne, ich habe gehört, so ist das eben halt. Und da spielt das Netzwerk ja, wie du vorhin schon gesagt hast, eine sehr große Rolle. Ne? Oder du begleitest die jetzt seit Jahren, also vom Anfang bis zum Ende, zu den Investorengesprächen zum Beispiel, ne, wie man sich darauf anstellt. Ne? Und das kann man nicht, Matthias, das weißt du ja, aber das kann man nicht erlernen. Na, man kann zwar darauf achten, dass man sagt, okay, ich gebe mich so, aber es gibt immer einen Mentor oder immer einen Coach, der dich darauf hinweist, um den Erfolg und auch dir die Ängste zu nehmen. Na, ich habe so viel erfahren, dass bei Investorengesprächen, da kippt nicht fast um. Was auch normal ist. Ich kenne das ja selber. Bei vielen Gesprächen.
Da darf man sich nicht beeindrucken lassen, ne? Das ist das halt. Also da hängt aber ja natürlich in dem Gespräch dann so viel davon ab, ja. Natürlich, ne? Und da brauchen ich würde dir ein bisschen widersprechen wollen, weil du eben gesagt hast, das kann man nicht lernen. Da muss ich sagen, nee, Rainer, doch, das können die schon lernen, weil die haben ja ein Role-Modell. Wenn die dich dazu nehmen, dann haben die ein Modell, der das schon kann. Und an dem könnte sich orientieren. Und dann kann man das schon lernen. Wie gehe ich in solche Gespräche rein? Wie kann ich da selbstbewusst auftreten? Wo sind wirklich meine guten, meine schlechten Positionen? Und vor allen Dingen, alles, was da passiert, hat nichts mit mir zu tun, sondern ich präsentiere eine Lösung. Ich präsentiere eine Lösung für etwas. Und das wird bewertet, auch von den Investoren. Die bewerten nicht mich. Das zu trennen, ist, glaube ich, der erste Schritt.
Das ist richtig. Also nicht falsch verstanden. Man kann vieles lernen in der Richtung. Ja. Aber man ist so begnadet manchmal. Ne? Und das fällt mir auch bei den Gründern auf. Die sind begnadet, ne? für ein Unternehmen zu leiten, um Produkte in den Markt zu bringen. Und das ist sehr, sehr schön. Und andere eben halt nicht. Also die Unterschiede, zum Glück gibt es die.
Rainer, wenn wir mal zur nächsten Frage rübergehen. Also du berätst ja Startups in der ganzen Bandbreite, und deshalb lass uns da auch mal die einzelnen Ängste oder Sorgen beleuchten. Und wir wissen ja beide, dass leider statistisch gesehen wirklich ein Großteil oder wirklich viele Startups auch scheitern. Und das ist in Deutschland und vielleicht auch woanders, aber hier auf jeden Fall emotional tabuisiert. Und diese Art, wie wir das Scheitern erleben, das ist stark kulturell bedingt. Ne? Also hier hat Scheitern was mit Schuld, mit Scham und auch mit persönlichem Versagen zu tun. Und wenn wir, das kennen wir beide auch, mal in amerikanische Startup-Kulturen gucken, dann ist doch das Scheitern praktisch ein Teil der Gründerbiografie.
Richtig, ne?
Das ist nicht schlimm, gescheitert zu sein, sondern ist sogar ein Zeichen, dass ich da eine gute Erfahrung habe, ja. Und in Deutschland wird halt oft gefragt, ja, was ist denn da schiefgelaufen oder ne, so. Und es wird viel weniger gefragt, was hast du gelernt?
Richtig, ja. Ja, das stimmt.
Ja, und das führt ja halt häufig auch einfach so zu dieser Entscheidungsangst. Also lieber nichts zu tun, als was falsch zu machen, ne?
Ja, einige Schritte blockieren ja, wie wir wissen. Mm. Ja. Und
Erfahrungswerke,
ne? Genau, Angst lähmt, ne? Und führt natürlich sogar bis zum Burnout. Ne? Ich kenn jemanden, der allerdings nicht im Startup-Unternehmen war, der ein Unternehmen geleitet hat auf höchster Ebene, wo man nie erwartet hat, dass der irgendwie Ängste, ne? Der war immer eine starke Persönlichkeit.
Mm.
Und der ist tatsächlich über 1,5 Jahre ausgefallen, plötzliches Burnout, weil die Überbelastung und die Ängste, Ergebnisängste, gerade wenn du ergebnisverantwortlich bist, ihn tatsächlich innerlich kaputt gemacht hat. Es war für mich ein Schock, weil es war nicht erkennbar.
Martina. Trotz deiner Begleitung, ne? Ja.
Trotz der Begleitung, trotzdem, dass man sich regelmäßig getroffen hat, essen waren, es war nicht erkennbar. Und das tut erstmal weh und man ist selber geschockt.
Ja, ist ein Schock. Mhm. Also diese Angst, die da so lähmt, die zeigt sich häufig ja so, dass diejenigen dann doch was aufschieben oder zögern oder gerade im Startup-Bereich auch überanalysieren. Ne? Also nochmal eine Runde drehen und nochmal eine Runde drehen und nochmal eine Runde drehen. Ne? Mhm. Welche Rolle spielt denn diese Versagensangst in Entscheidungen und wo siehst du, ja, dass sie so mutige Schritte blockiert? Also wobei erlebst du das jetzt mal wirklich auf Startup oder ja junge Unternehmen bezogen? Ja,
Startup Angst, Fehler zu machen.
Hm.
Tatsächlich, ne? Es gibt welche, die haben oder sind überkontrolliert.
Hm.
Die sagen, ich stelle alles in Frage, was natürlich blockiert. Du kommst ja nicht mit weiter.
Ja, kommst nicht weiter, ne? Ja.
Hm. Und dann natürlich die Ängste, wenn es tatsächlich zum Problem kommt, nicht zu lösen. Deshalb sage ich auch immer, ganz offen auch über Finanzen zu reden oder Rückstellungen zu bilden, gerade bei Finanzen. Ein ganz wichtiger Punkt, das ist das A und O. Ja.
Kommen wir sicher nachher nochmal drauf.
Sehr gerne.
Mich würde aber wirklich interessieren, wenn da jetzt jemand ist, der sich nicht entscheiden kann, ne, was machst du denn dann mit dem? Nimmst du dem die Entscheidung ab oder sagst du, jetzt ist ein Punkt? Oder also bringst du sie dazu, dass sie das sich doch entscheiden? Weil wir beide wissen und wir haben beide die Erfahrung, es gibt falsche Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, wo man nachher sagt, ach herrje, ja. Aber besser eine Entscheidung einmal in die falsche Richtung getroffen zu haben, als die Entscheidung gar nicht zu treffen. Richtig. Und so pending irgendwie über Monate, ja, manchmal über Jahre, aber dann sind die Gründer pleite, ja, also über Monate in so einer Pending-Situation zu sein, ne? Also was machst du? Hast du ein Geheimrezept, was du hier
es gibt Grundsätze, das wäre schön. Oh, da würden wir Geld verdienen ohne Ende. Nein, also ist schon, man kennt sich ja schon etwas länger, ne? Es sind ja immer Prozesse. Da stellt sich bei Startups Unternehmen, was haben die vor? Ne? Wo geht's denn hin? Gibt es einen Businessplan etc. und so weiter? Dann die Analyse ist sehr, sehr wichtig. Und man merkt auch, dass diese Hilfe, ne, die ja angeboten wird, von uns dann auch angenommen wird. Dazu gehört natürlich ein unglaubliches Netzwerk, was man hatte, oder die Geschichte, ich sag mal so die Historie, die man jemand hat, um das Vertrauen zu gewinnen. Es gibt nichts Schlimmes, dass man das Vertrauen nicht. Und dann eben als Rezept zu öffnen, dass man reinkommt. Ja. Ne? Dass man sagt, erzähl mir bitte, das sind die Parameter, die du wissen musst. Und scheu dich nicht, mach auch einen Fehler.
Ja.
Ne? Ne? Und aus Fehlern wissen wir alle, lernt man. Bloß man darf sie nicht so oft machen. Das ist dann, oder eben halt, wenn man vor einem großen Problem oder große Lösung steht, sich dazu entscheiden, in welche Richtung es geht, dann sollte schon die richtige gefallen sein, weil das hängt dann unternehmerisch ab.
Mm. Ja. Rainer, wir kennen uns ja auch aus dem Vertriebsumfeld im Prinzip. Und Vertrieb ist ja psychologisch sozusagen ein Hochrisikofeld, so nenne ich das immer, weil da ist Sichtbarkeit, Da gibt es Bewertungen, da gibt es möglicherweise Ablehnung, ne, wenn nämlich jemand was nicht mehr haben möchte, nicht kaufen möchte, nicht annehmen will, ne? Und das, diese Ablehnung, die trifft immer direkt zack in unser Nervensystem, ja. Und viele Gründerinnen erleben dabei nicht fehlende Fähigkeiten, sondern diese innere Unsicherheit. Und unser Gehirn, das reagiert halt auf soziale Ablehnung ähnlich wie auf körperlichen Schmerz. Also kein Wunder, dass so viele den Vertrieb meiden. Also ich erlebe viele Menschen, die was gründen wollen, die tolle Produkte haben, aber die kriegen die PS nicht auf die Straße. Und das kennen wir beide auch von früher. Da würde ich mich gern mit dir drüber unterhalten.
Martina, da habe ich eine Geschichte.
Aber ist so ein Herzthema von dir, ne?
Vertrieb. Ja, das ist
also ich weiß das ja. Ich finde, ja, du bist ja immer ganz zurückhaltend, weil ich weiß von dir, du nimmst die Leute an die Hand, du führst die in den Vertrieb und du führst die damit auch in den Erfolg. Und das möchte ich ganz gerne. Wie kitzelst du das raus? Aber jetzt erzähl du deine Story.
Also ich war ja auch mal Einkäufer, wie du weißt, im großen Unternehmen.
In einem sehr, sehr großen Unternehmen, ja.
Ja, ich weiß, genau. Kennt auch jeder. Aber ja,
sprechen wir aber nicht drüber, genau. Nein.
Ja. Wir haben unsere Jahresgespräche geführt und man hatte natürlich so gegenüber Einkäufer, eben halt Partner gegenüber, Industriepartner, interessante Gespräche. Und das Ziel war ja immer tatsächlich bessere Konditionen jährlich auszuhandeln, um das auch den Kunden weiterzugeben. Aber du hattest in der Geschichte, ich war fast 12 Jahre in diesem Unternehmen, tatsächlich eigene, so Kandidaten, würde ich sie mal bezeichnen, wo es nicht funktioniert hat. Das heißt, in der Richtung, wir hatten keine Basis, wir hatten keinen Pitch. Und das jahrelang nicht. Und ich hatte mal ein Seminar, ich durfte ein Seminar teilnehmen, und da war das Thema auch groß geschrieben und sagen, wie wir Menschen eigentlich reagieren oder von den Gefühlen reagieren. Wenn wir eine Person, egal Weiblein oder Männlein, nicht mögen, dann mögen wir ihn nicht. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist mir persönlich sehr stark aufgefallen, dass ich hatte auch mit ihm gesprochen, aber er hat auch von sich aus nichts unternommen in der Richtung. Und deshalb haben wir die Gespräche jahrelang geführt, aber immer mit einem schlechten Gefühl. Und ich glaube, das Mitziehen, dieses Miteinander reden, aufeinander zugehen, ehrlich zu sein, offen zu sein, diese Vertrautheit zu nehmen und menschlich zu sein, ist heute das A und O, glaube ich.
Ja. Aber so, ja, da bin ich völlig bei dir, 100% bin ich da bei dir. Aber ich glaube halt, dass Vertrieb und Pitchen, das triggert bei ganz vielen Menschen nicht die fehlende Kompetenz, sondern die Angst vor Bewertung.
Ja,
so,
ja.
Und die beziehen dieses Bewerten auf sich persönlich und nicht auf das Produkt.
Richtig.
So, also ja. Psychologisch verknüpfen wir unser Angebot ganz schnell mit unserem eigenen Wert. Also eine Absage, wenn du als Einkäufer mir gegenüber sitzt, fühlt sich dann an, als würdest du mich persönlich ablehnen. Das macht mein Gehirn da draus. Und das macht es so schwierig. Ja.
Ja. Das ist absolut. Ne? Und die Macht über einen. Ne?
Ja, ich sag die mal, Macht,
der,
klar.
Ne? Der Partner oder der Industriepartner, der will ja auch was erreichen.
Und naja, ich sag mal, wenn das
Einkäufe
jetzt...
Einkäufe gibt ja. Ne? Es noch. Das habe ich immer... Und das war auch der Erfolg, Martina, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja, unbedingt. Und.
Ne? Dass du immer auf Augenhöhe verhandelst und nicht drüber. Das holt dich wieder ein. Ich kenne so viele Fälle, die gesagt haben, das hole ich mir wieder. Der hat mich jetzt hier nicht über Leisten gezogen, aber der hat mir zu viele Konditionen abverlangt. Das kriegt er wieder zurück. Da gab es eine Preiserhöhung. Ne, so einfach geht das einfach. Aber dieses Miteinander umgehen, das ist wie in einer Ehe.
Oh Gott.
Ja, gut.
Da bringst du jetzt aber ein schweres Feld auf, das ist wie in der Ehe. Ja, gut. Also ich bin ein bisschen einfacher unterwegs. Ich sag dir. Nein, um Gottes Willen, stell mal vor, du müsstest jedem, dem du da was verkaufen wolltest, eine Ehe eingehen. Oh, ja, ja.
Nein.
Ich finde halt, häufig hilft es, so eine innere Haltung zu verändern. Nämlich die innere Haltung, davon hast du auch gesprochen, eigentlich nur wie eine freundschaftliche Haltung, hast du gesagt, ne? Mhm. so, dass man so wie eine Freundschaft aufbaut und den anderen auch eher als Freund sieht und nicht als übergeordneten Einkäufer oder sowas Fürchterliches, Böses, ja. Und ich sag häufig, du präsentierst nicht dich, sondern eine Lösung. Und diese innere Haltung, die verändert sofort die Präsenz, die Stimme und die Wirkung, finde ich.
Wenn ich das sozusagen. Und die Körpersprache.
Ja, genau.
Ja, mhm. Absolut. Bin ich absolut bei dir. Also das würde 4-5 Stunden ausfüllen, das Thema.
Ne? Ich weiß, wir können das hier nur anreißen.
Ja, genau.
Aber was beobachtest du denn bei den Gründerinnen? Also wenn die jetzt, sie müssen in den Vertrieb, sie müssen ihr Produkt auf die Straße kriegen. Also was hilft aus deiner Sicht, selbstbewusster aufzutreten?
Selbstbewusst an sich auch zu glauben. Ne? Auch ein positives Gefühl zu haben. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres, als in ein Gespräch reinzugehen und du bist total unsicher. Das merkt der Gegenüber. Das merkst du durch die Stimme, durch die Nervosität, durch die Körpersprache. Wenn du sicher bist, dann bist du auch sicher, dich so zu zeigen.
Aber wie machst du denn die Gründer dann sicher? Übst du das mit denen? Also
ja,
wie machst du das?
Das stimmt. Also das ist schon, wenn wir tatsächlich ein Investorengespräch haben, dann spielen wir das durch. Das ist so wie eine Schauspielgruppe, ne, in der Richtung, was könnte kommen, wie fühlst du dich in dem Moment, wenn du es aussprichst, warum habe ich die Hand hinten nach hinten gelegt? Ne? Das sind so alle so Faktoren, die ja in so einem tollen Investorengespräch ja auch Auswirkungen haben können. Ne? Und deshalb geht man in die Tiefe, auch erklärbar, und ich stoße immer auf Verständnis, weil diese Erfahrung fehlt leider in Startup-Unternehmen.
Klar, aber deshalb holen sie auch dich. Ne? Und ich sag mal nicht, eine Unternehmensberatung mit 20 Leuten, die da irgendwie da drüber walzen, ne? Mit irgendwelchen Sachen aus einem schön geschriebenen Heft, sondern die holen dich, weil sie dich als Mensch brauchen, ne? Als Berater brauchen, weil du reingehst in die Tiefe, in die einzelnen Themen. Ne? Du bist aber schon ganz prima, hast du mir eine wunderbare Überleitung gemacht, nämlich zum nächsten Thema, weil du, ja, vielen Dank dafür, weil du hast schon von den Investoren gesprochen, ne? Und diese wirkliche Angst vor der nächsten in Finanzierungsrunde, ne? Weil im Prinzip ist es ja wieder das Gleiche wie beim Vertrieb, ja, psychologisch. Entsteht da nicht nur ein wirtschaftlicher Druck, sondern natürlich auch das Gefühl, wie beim Verkaufen ständig bewertet zu werden und nicht nur die Idee, sondern auch als Person. Ne? Und ich glaube halt, dass bei den Gründern halt noch ein ganz anderer Druck dazukommt, nämlich der Druck, auch wenn die das nicht gerne hören wollen, aber von Eltern oder Familie, die möglicherweise finanziell unterstützen oder zumindest so emotional beteiligt sind. Ne? Also dieser Druck, den erlebe ich häufig, ne? Dass wir darüber oft sprechen, ne? Weil da geht's halt nicht nur um das Scheitern, sondern auch so um so Schuldgefühle oder Loyalität. Ja, und die Angst halt auch, die anderen nicht zu enttäuschen, die so sehr auf einen gesetzt haben, ne?
Martina.
Ja.
Du hast es toll formuliert, ja. Das ist tatsächlich so, ja. Also, dass die, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne, oder verschiedene Startup-Unternehmen und verschiedene Persönlichkeiten, die sehr, sehr stark sind und die anderen, die nicht so gut sind. Und deshalb, wie du schon gesagt hast, greifen die auf einen Experten zu. Ne? So, der sagt, Mensch, da vertraue ich. Und es kommen natürlich auch so persönliche Dinge zum Vorschein, wenn es tatsächlich um so ein Startup oder um einen Geschäftsführer geht schon, dass das Familienumfeld sich daran auch beteiligt. Das ist klar. Das ist nicht neu. Ne? Diese Ängste, und ich, da Höhle der Löwen, da ist schon was dran, ne? dass die sagen, klar, das ist eine Fernsehsendung, noch mehr Respekt, wie die sich gut vorbereiten, aber Vorbereitung ist eben halt alles. Ne? Und die Ängste zu nehmen, ne, auch vor den Investoren, klar, man hat das Ziel vor Augen. Und ich weiß das selber in verschiedenen Situationen, wo ich auch mich vorbereiten muss. Das nimmt mir ja nicht einfach mal so aus der rechten Hand, oder? Ne? Das muss man fühlen und muss das auch positiv und richtig übermitteln.
Sprichst du denn auch dann, ich sag mal, wenn jetzt, Eltern, Tanten, Onkel, weiß der Teufel, Familie halt auch mit investiert, ja, beziehst du da, gehst du in diese Gespräche auch mit rein, persönlich?
Nein.
Oder bereitest du die
nein,
vor?
Ich will vorbereiten eben halt. Also ich will nur erkennen, ne, dass da entweder noch die Familie im Umfeld dabei ist. Wenn es gewünscht ist, bin ich natürlich dabei, aber sehr, sehr selten, weil das wird dann zu viel. Ne? Mm. Weil ich konzentriere mich da selber über das Unternehmen.
Und über du konzentrierst dich praktisch auf die Gründer und pusht die so, dass sie diese Gespräche gut selber führen können. Ne?
Genau, dass sie das auch abfangen.
Ja. Ne? Mm.
Aber das spielt gerade dann eine Rolle, wenn tatsächlich Kapital aus der eigenen Familie fließt und der Druck so groß ist bei den Investorengesprächen, dass da unbedingt, wirklich kann ich nur empfehlen, Vorgespräche mit einem Coach oder sowas geführt werden muss.
Mm. Ja. Hast du denn auch schon mal, ich sag mal, wenn dich jetzt so ein Gründer anfragt, so, und du hast ja wirklich die Sicht von außen, vom Markt, von den Investoren, von den Produkten im Inland, im Ausland, und du erkennst, also da sehe ich jetzt wenig Chancen. Sagst du das dann so? Also, wie machst du denn das?
Ja, ja.
Ja,
ich hätte, ja. Also
das haben die da nicht auch Angst auch vor dir?
Ja. Absolut, absolut. Mm. Weil ich muss mich dann selber schützen. in dem Fall. Und ich hatte einen Startup-Unternehmen, das tatsächlich ein Spielwarenprodukt, ein neues Spielwarenprodukt auf den Markt bringen wollte. Und der war nicht belehrbar. Ne?
Aber das du belehrst so, ja auch nicht. Du berätst. Wie bitte? Ja, aber du belehrst ja nicht. Belehren wäre ja so von oben herab.
Ja, aber ich sag das mal.
Ja, du sagst das mal.
Ist gut. Okay. Gut, ne?
Aber ich kenne dich
gut. Ich weiß, wirklich dass du das unter nicht uns. Ne? Ja. Ich hätte es auch anders. Aber der war nicht. Da kannst du mal sehen, wie das bei mir hängen geblieben ist. Also er wollte Produkte tatsächlich auf den Markt bringen. Ich sage, Mensch, ich habe ein Netzwerk, das können wir tun. Die Idee finde ich ganz gut. Aber das sind so paar Dinge, die wir ändern müssen, um tatsächlich von meiner Sicht das Produkt auf den Markt zu bringen. Ne? Mhm. Er hat nicht richtig zugehört. Ja.
Mhm. Und, hat das nicht annehmen können. Ne?
Nein, aber das war auch immer so sein Charakter oder sein Wesen.
Nein,
ja.
Ne? Nein, aber vielleicht auch, weil er hat diese Kritik vielleicht an dem Produkt, was ja eigentlich gar keine Kritik sein sollte, das hat er vielleicht auf nicht nur auf das Produkt, sondern auch auf sich selbst bezogen.
Das kann sein.
Ja.
Martina, da gebe ich dir recht. Also das Gefühl hat mir gegeben und da war keine Basis mehr da. Ne?
Ja.
Das ist ein tolles Produkt eigentlich, aber wenn dann keine Veränderungen da sind und dann muss man weiterdenken und sagen, oh, da tatsächlich dann bei den Gesprächen, bei den Terminen, das tat weh, weil das war das erste Mal und ich hoffe auch das letzte Mal in der Richtung, weil man doch gerne helfen will, aber er hat sich angenommen.
Ja, du siehst da eigentlich irgendwie eine schöne Sache und es bräuchte nur, also du siehst einen Rohdiamanten und es fehlt der Feinschliff und derjenige möchte den Feinschliff nicht. Ja, was willst du dann tun? Ja.
Genau.
Ne? Ja, das stelle ich mir sehr schwierig vor, ja.
Und ich habe es beobachtet, wie du mich kennst.
Ja,
und dieses Produkt ist tatsächlich nicht auf den Markt gekommen. Und bei Höhle der Löwen war er auch nicht.
Ja. Mm. Aber es tut einem halt in der Seele weh, ne? Das ist das. Es tut, ja, das kenne ich auch. Mm.
Aber.
Ja, aber man muss auch mal Nein sagen können, sagen, dass so funktioniert das leider nicht. Ne? Mm.
Korrekt.
Oder die Wahrscheinlichkeit. Oder nach meiner Erfahrung könnte ich mir vorstellen, dass es nicht funktionieren würde. Wollen wir nicht nochmal eine Runde drehen? Und wenn der andere sagt Nein, dann ist Nein. Ne? So ist das.
Genau.
Halt
bei, dann ist auch man Nein, raus, ja. Nein zu akzeptieren. Du hast hast dann halt so viele Register, die du noch ziehen könntest. Aber nein, wenn man nicht will, dann halt nicht.
Ja. Ja. Kommen wir mal auf diese, ich sag mal, neue Zeit ist ja Quatsch. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wir kennen uns ja schon sehr lange und wir kommen so von früher. Aber heute ist ja Social Media und der Vergleich, ne? Für viele Gründer auch so ein Riesenthema, ne? Kann man sich ja gar nicht selber von freisprechen. Ich bin ja auch auf Instagram und auf TikTok und kenne ich das auch, ne? Wie viele Follower habe ich, wie viele liken meinen Post und so. Und Social Media zeigt Erfolge, aber es zeigt halt keine Zweifel. Es zeigt keine Krisen und auch erst recht keine schlaflosen Nächte. Ist so, ne? Wer zeigt das schon, ne? Und psychologisch, Rainer, ne, da führt nämlich dieser ständige, permanente Vergleich fast immer zur Selbstabwertung.
Stress,
ja, natürlich führt zu Stress. Dieser dauerhafte Vergleich, der aktiviert praktisch im Gehirn genau die Areale, die nämlich für Stress und Selbstabwertung zuständig sind. Das heißt, das ist gar kein Charakterproblem, sondern das ist einfache, blöde Biologie. Mein kleiner Enkel würde sagen, Kackbiologie. Der ist gerade. Das ist alles irgendwie Kack.
Das musst du mir nochmal erklären.
Ja. Ja. Also auf Dauer untergräbt das praktisch unser Selbstvertrauen und natürlich auch unsere Entscheidungsfreude. Da sind wir wieder beim Anfang von unserem Podcast. Ja.
Ja.
Also
ja.
Das Problem ist nicht unser Ehrgeiz, den haben die Gründer ja und die Gründerin, sondern der Vergleich. Und die vergleichen das eigentlich immer mit einer verzerrten Realität. Da sind wir wieder bei dem Mom-Imposter-Podcast, da ist es nämlich auch. Die Mütter vergleichen sich immer mit diesen Wahnsinnsmüttern aus Instagram und Co. Das sind aber nicht die echten Mütter. Das ist einfach ein verzerrtes Bild, ja.
Es ist ein verzerrtes Bild, Martina. Und das ist, leider, aber auch gut in der Richtung. Aber ich ertappe mich immer selber. Zu vergleichen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Klar, nein, wir dürfen hier, wir müssen ja hin und her reden, wir wollen uns ja auch unterbrechen. Also so ist das ja nicht. Aber ich sag mal, da sorgt ja auch so ein bisschen die Höhle der Löwen dafür, finde ich. Ne? Das ist ja auch so ein verzerrter Vergleich, oder?
Ja, klar, ja.
Ja,
also
ne?
Komplett.
Und ich,
ist aber gut. Eins, Martina, Entschuldigung, aber eins ist gut, dass es sowas gibt, ne? Dass man tatsächlich die Risikobereitschaft, die da ist, oder die Idee, dafür ist der Markt da. Das war früher nicht so.
Das stimmt. Da hast du recht. Aber es sieht dann halt so aus, ach, easy, ich gehe dahin, und dann läuft
es. Ist
das
aber nicht.
Aber so ist es ja nicht. Ja, so nein, ist es nicht.
Nein. Das ist eben halt verkehrte Wahrnehmung. Ne? Verkehrte Welt, tatsächlich. Aber wir leben in dem Zeitalter. Und gerade die jungen Gründer müssen sich damit auseinandersetzen. Und die müssen es auch tun. Ne, um eben mal zu vergleichen, um am Markt, wenn es um Produkte geht. Bei Dienstleistungen ist es noch etwas anders, aber bei Produkten musst du da schon recherchieren. Ne? Und da wird ja einiges vorgegeben. Und dadurch können natürlich Ängste entstehen und sagen, hast du jetzt das richtige Produkt? Oder wir müssen das Produkt nochmal prüfen. Einfach so ein bisschen loslassen und sagen, komm, ich gehe nochmal ins Risiko. Ich verlasse meine DNA nicht.
Ach, schön. Ja, das ist ein schöner Satz. Ich verlasse meine DNA nicht. Das ist mein Produkt. Das ist mein, da ist mein Herzblut drin, ne? Ja. Aber diesen eigenen Weg zu finden, ne, das ist halt gar nicht so einfach, ne? Da braucht's halt Stabilität, ne? Und es braucht auch, sich so innerlich zu orientieren, anstatt ständig nach außen, ständig Instagram, Aber du hast natürlich recht. Die müssen beides tun, ne?
Beides tun, ne? Auch von der Familie, ne?
Ja.
Kommt ja auch eben halt dieser, hatten wir das Thema vorhin schon, dieser Druck, gerade wenn dann so Investitionen fließen, dann ist es noch mehr, dann werden Fragen gestellt, aber auch die Familie, die tut ja auch einen gut, auch wenn man jetzt nicht investiert, ne? Wenn die das persönliche Umfeld, Umfeld stimmt.
Umfeld, ne?
Stimmt. Dann gehst du den richtigen Weg. Es muss vieles auch stimmen. Es muss vieles zusammenpassen. Und manchmal gibt es Tage, da können wir uns vergraben. Und manchmal gibt es Tage, wo wir sagen, ja, jetzt habe ich's, jetzt geht's voran. Die gibt's. Ja.
Aber Ängste, und dann muss man auch weitergehen. Ja, klar. Ja.
Auch in den so viele Gründer, die tatsächlich nachts nicht schlafen können. Ne? Das ist das geht ja auf den Organismus. Schlafstörungen haben. Also das ist da nicht
Schlafstörungen,
gut.
Also das ganze Programm halt, ne?
Aber
so psychologisch hilft es halt, so mal bewusst zu trennen, ne, was gehört wirklich zu meiner Vision? Du hast von der DNA gesprochen, ne? Was ist wirklich mein Produkt? Was ist meine Vision? Und was sind vielleicht so Anpassungen an Erwartungen von anderen, wie der Familie? Ne? Und was ist wirklich reiner Vergleich? Wo vergleiche ich mich mit dem Startup aus dem Instagram-Kanal, bla bla bla, ne? Der da schon Millionen gemacht hat angeblich, ne? Nur weil er sich mit was auf seinem Kanal zeigt, ne? Ja, also da so ein bisschen wieder Bodenständigkeit reinzubringen, da helfen manchmal diese drei Fragen, nur diese ganz einfachen drei Fragen.
Richtig, ja. Absolut, absolut bei dir, Martina. Mhm. Ja.
Aber du hast eben so im Nebensatz so ein ganz wichtiges Wort, hast du gar nicht ausgesprochen, oder hast es gemeint, ne? So Resilienz, ne? Dieses Wiederaufstehen, ne? Du hast gesagt, du hast von guten Tagen und von schlechten Tagen gesprochen, ne? Und das heißt ja so, schlechte Tage müssen wir halt auch mal überstehen, dann kommt auch wieder ein guter Tag, ne? Und dafür brauchen wir Resilienz. Und das wird oft missverstanden, so als Härte oder Durchhalten. Aber psychologisch bedeutet Resilienz eigentlich was ganz anderes, nämlich die Fähigkeit, so innere Zustände wahrzunehmen, ohne von ihnen überrollt zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass so resiliente Gründer und Gründerinnen weniger Angst haben. Aber haben sie. Und die haben auch eine schlaflose Nacht. Wie du eben sagst, sie haben auch mal eine schlechte Nacht, ja. Aber die können sich schneller wieder regulieren und neu ausrichten. Das ist Resilienz. Genau. Also, ja. Und darum geht's. Also es bedeutet nicht, auch wenn man zu dir in die Beratung kommt oder zu mir ins Coaching oder in eine Therapie, was auch immer gerade angezeigt ist, das bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Das wäre ja ein Wahnsinn. Sondern besser damit umgehen zu können. Ne?
Ja, Martina, das ist richtig, damit tatsächlich zu leben. Und das, was wir vorhin schon mal so analysiert haben, aus Fehlern lernt man. Es geht nichts gerade. Es geht bei keinem Unternehmen geht's gerade. Never ever. Ne? Die haben auch ihre Probleme und jetzt noch mehr als vorher. Das heißt jetzt ab, wie reagieren die Manager in der Richtung? Aber den Fehler nicht nochmal machen, aber daraus jemand lernen und auch beruhigen. Ja. Das kann auch dazu beitragen, dann, wenn man die Lösung kann und sagen, ist okay, dass den Fehler habe ich gemacht, auch zuzugeben. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo man sagt, ich weiß gar nicht, das war ein Mitarbeiter oder war mein Kollege. Da gibt es ja auch immer so Diskussionen drüber, das war ich gar nicht.
Stimmt, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Stimmt, die gibt's ja auch noch, die kennen wir auch.
Die könnte es geben, ja.
Ja, weil die könnte es geben, aber das ist jetzt nicht der Inhalt von dem Podcast. Aber da können wir mal gerne noch eine Folge zu machen, ja. Nämlich eigentlich, was mache ich denn, wenn ich so einen Chef habe, der immer, ne? Also, ist ein anderes Thema, aber wunderbar, ja. Na, da müssen wir drüber sprechen, Rainer. Ja, stimmt, klar, die gibt's auch, ja. Was ist denn, ich frage jetzt immer nach Rezepten, ne? Dabei weiß ich, die gibt es nicht. Aber vielleicht hast du ja eins, ne? So als alter Hase. Wenn man Angst hat oder wenn man zweifelt, wie kommt man da am schnellsten raus? Hast du da einen, was tippst du, was gibst du da weiter?
Ja, ich geb einfach weiter, immer positiv zu denken. Egal. Positiv. Also das Positive rauszukitzeln und durchs Leben zu gehen. Das andere behindert nur. Brutal.
Ja.
Also das ist das. Und tatsächlich, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja.
Ja.
Das ist, es gibt nicht das Lösungsrezept. Aber mich begleiten positive Dinge, wie jetzt zum Beispiel, ne, unser Podcast, unglaublich viele Vibes, viele tolle Gespräche in der Richtung. Und nach draußen hin wirklich sich zu zeigen und selbstbewusst zu sein, um verschiedene Dinge zu erreichen.
Also kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen, ja. Ich denke, wir müssen halt schauen, oder als Gründer musst du halt gucken, dein Nervensystem entscheidet, ob du im Alarmmodus bist oder ob du handlungsfähig bleibst, ne? Und du sagst halt ja immer im Positiven bleiben. Ich weiß, du bist ein extrem positiver Mensch. Dennoch braucht man ja auch mal den Zweifel, um was zu korrigieren oder doch eine Korrekturschleife zu laufen. Und die läufst du ja auch. Die läufst du ja mit den Gründern.
Aber,
ne?
Aber Martina, mach aus dem Problem kein Problem, sondern eine Lösung.
Ja. Das ist der Satz des Tages, oder? Kannst du dir nochmal so ganz schön, den musst du nochmal sagen, bitte. Was müssen die Zuhörer sich nochmal anhören? Sag ihn doch nochmal. Ist echt schön. Der ist richtig
bitte.
Gut.
Macht aus dem Problem kein Problem, sondern eine wunderbare Lösung.
Ja, genau. Und das kann man lernen und da kann man einfach ein bisschen weitergehen. Und kleine Interventionen haben oft halt eine große Wirkung.
Wirkung, ne? Ja.
Das muss nicht immer was Riesiges sein, sondern das können wirklich ganz kleine Sachen sein. Ne? Meine Güte, wir haben schon eine ganz schöne Runde gedreht. Ich finde es auch wirklich so spannend.
Ja, ist auch. Das ist so.
Rainer, wo siehst du im Start-up-Alltag Momente, in denen du genau diese Fähigkeit siehst, die dann den Unterschied macht? Wo kannst du es erkennen, dass jemand sozusagen auf dem positiven Sprungbrett steht.
Ja,
jetzt hat das und jetzt läuft er. Sorry.
Ja, jetzt habe ich es. Ja. In dem, was er tut, in dem, was er macht, in dem er gar nicht mehr so die als Selbstläufer sich selber sieht und sagt, ja, ich hab's jetzt, ich gehe diesen Weg, ich weiß es.
Ne? Ich habe es entschieden und du hast entschieden, nicht mehr zu
hauen. Meinetwegen auch Rainer Geißer geholfen, aber ich weiß es und ich gehe diesen Weg. Und wenn man dann hört, er war erfolgreich, es gibt nichts Schöneres, als am Ende, egal wo, egal was, erfolgreich zu sein und sagen, das war ich, ich habe es geschafft. Ich alleine.
Genau, also diese Entscheidung ist ja eigentlich auch eine Entscheidung, ne? Zu sagen, ich habe jetzt lange überlegt, ich habe das jetzt entschieden und ich laufe, ich gehe jetzt meinen Weg. Ne? Mhm. Also wenn man das nochmal so reflektieren mag, dann hat Erfolg oft viel weniger mit Angstfreiheit zu tun, als mit der Fähigkeit, nämlich die Angst zu regulieren und Entscheidungen zu treffen. Ne? Ja, Rainer, das war wirklich ein wunderbarer Satz. Ich würde das noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ich mit der Selbstregulation noch mal meine. Also dieses, wir waren ja bei Resilienz, ne? Ich meine die Fähigkeit, so den eigenen inneren Zustand wahrzunehmen, ne? Und gezielt zu beeinflussen. Also bei Stress, bei Angst oder Überforderung, das wieder in so ein handhabbares Maß zu bringen. Und das ist wirklich nichts Esoterisches, sondern unser Nervensystem entscheidet halt, ob wir so im Alarmmodus sind oder ob wir handlungsfähig sind. Und das bedeutet bei der Selbstregulation, ich merke, wenn ich innerlich unter Druck bin, ich bemerke, dass ich nicht tue, dann ganz bewusst was anderes, um mich wieder zu stabilisieren, bevor ich was entscheide oder reagiere. Und na klar, kann ich das lernen. Ne?
Mhm. Ja.
Und ganz konkret, ne, wenn man das ganz konkret machen will, dann kann so eine Selbstregulation zum Beispiel sein, eine ganz bewusste Pause vor einem Pitch zu machen oder ein paar tiefe Atemzüge oder so einen kurzen Realitätscheck bei Grübelgedanken oder auch das ganz bewusste Unterbrechen von Dauervergleichen auf Social Media. So, jetzt haben wir aber wirklich die Klammer nochmal gemacht.
Was für eine große Klammer.
Ja, kleine Intervention, große Wirkung, genau.
Ja, genau.
Okay, also, Rainer.
Martina.
Ja, wir sind schon so lange jetzt dran, ne? Und wir könnten noch so viel anderes bereden, das weiß ich. Und würde ich auch gerne. Und wir beide wissen, aber irgendwann hat das halt ein Ende. Aber wir machen eine zweite Folge, da bin ich ganz sicher. Angst im Business bedeutet, genau, das machen wir auf jeden Fall. Also, lieber Rainer, ich bedanke mich wirklich für deine Offenheit und deine Einblicke aus deiner Praxis. Und ja, bin mega glücklich, dass wir diesen Termin gefunden haben. Wir haben ja lange dran rumgearbeitet.
Lange.
Ein Jahr, zwei Jahre, ja. Und wenn du jetzt zuhörst da draußen, ja, dann, wenn du zuhörst und merkst, meine Ängste bremsen mich mehr als meine Fähigkeiten, dann möchte ich bitten, nimm das ernst. Weil Angst ist wirklich kein Zeichen von Schwäche. Da haben wir, glaube ich, jetzt lange genug drüber gesprochen. Aber sie braucht Raum, Sprache und Regulation. Und wenn du jetzt mehr über Rainers Arbeit erfahren möchtest oder mit ihm in Kontakt treten willst, dann gibt's alle Infos und Links. Die haben wir dir in die Shownotes zusammengestellt. So. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie mit anderen Gründern oder Gründerinnen und abonniere natürlich Leben ohne Angst. Und denk dran, Mut heißt nicht ohne Angst, sondern mit ihr. So, Rainer.
Ja, Martina, nochmals vielen, vielen, vielen Dank. Es war ein Erlebnis, toll. Wir kennen uns schon so lange und diesmal im Podcast war mir eine Ehre und ich hoffe, auch den Zuhörern draußen gefallen, konnten wir helfen in der Richtung. Wie schon gesagt, wir sind für euch da. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, lieber Rainer, also vielen, vielen Dank. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war wunderbar und ich möchte gerne nochmal eine Folge mit dir machen. Und ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir vielen Leuten guten Impact gegeben haben. Alles, alles Liebe für dich, alles Gute und tschüss. Bis dahin. Bye,
jedenfalls.
Bye.
Bis dahin.
Ciao, ciao. Tschüss.
Bonustrack.
Schön, dass du dabei geblieben bist. Es geht um die Selbstregulation für Gründer und Gründerinnen. Und dafür habe ich was für dich mitgebracht. Bevor du jetzt weitermachst, nimm dir einen kurzen Moment nur für dich. Weil Selbstregulation beginnt nicht im Kopf, sondern im Körper. Und genau da setzen wir jetzt an. Also setz beide Füße bewusst auf den Boden und spür den Kontakt zum Untergrund. Leg eine Hand auf deinen Brustkorb oder auf den Bauch, so wie es sich stimmig anfühlt. Und jetzt atme langsam durch die Nase ein und etwas länger durch den Mund wieder aus. 2 oder 3 Atemzüge lang. Ganz ruhig. Mit jeder Ausatmung gibst du ein kleines Stück inneren Druck ab. Und sag dir innerlich, ganz nüchtern, ohne Bewertung: Im Moment bin ich sicher. Ich muss jetzt nichts entscheiden. Ich darf einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn Gedanken auftauchen, lass sie da sein. Du musst sie nicht lösen, nicht bewerten, nicht wegschieben. Komm wieder zurück zum Atmen. Selbstregulation heißt nicht, dass Angst verschwindet, sondern dass du ihr die Führung nicht überlässt. Und genau das ist eine zentrale Fähigkeit im Business und im Leben. Und wenn du magst, nimm dieses Gefühl von etwas mehr innerer Ruhe mit in deinen nächsten Schritt. Du musst nicht alles heute lösen. Ein reguliertes Nervensystem ist oft der Anfang von klaren Entscheidungen. Danke, dass du dir diesen Moment genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und ein erfolgreiches Business, dass du dich wirklich wohl und glücklich damit fühlst. Alles Gute, bis dahin, tschüss, deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.